was mich schon seit einer ganzen Zeit bewegt.
Ich habe darüber auch vor kurzem mal eine Einleitung gemacht zu dem Wort. Hörst du mich, Joachim? Okay. Manchmal ist das so, dann sitzen meine Frau und ich, meine liebe Heike, so am Tisch. Und sie erzählt mir was und ich bin irgendwo anders mit meinen Gedanken. Oder ich habe das Smartphone in der Hand und ich registriere, manchmal sagt sie es auch, du hörst mir nicht zu. Aber umgekehrt erlebe ich das genauso, ne? Dass ich das auch schon so, dass Heike in irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten oder jetzt ist es ja Signal, weil Signal ja sicherer sein soll, vertieft ist und ich merke, sie hört mir gar nicht richtig zu. Da ist nicht volle Aufmerksamkeit. Ich denke, das kennen wir alle irgendwo, ne? Oder wie ich das schon sagte, diese Nachrichten, WhatsApp oder Signal, da kriegt man dann, oder ich kriege dann Nachrichten. Ich gucke da auch nicht ständig rein. Ich habe auch mein Smartphone eigentlich immer leise. So höre ich das auch nicht unbedingt, wenn da mal eine Nachricht reinkommt, ne? Und dann lese ich dann, oh, meine Tochter Rahl hat mir gestern eine Nachricht geschickt und da war schon, wann antwortest du denn endlich mal? Und dann denke ich so, das ist nicht schön, ne? Wenn man so jemanden anspricht und man registriert, der ist gar nicht bei mir. Der hört gar nicht zu, der reagiert nicht. Ich versuche daran zu arbeiten, aber ich merke auch, es gelingt mir nicht immer. Manchmal gelingt es mir dann, oder ich bin mal eine Zeit lang dann aufmerksam und dann kommt der alte Trott wieder rein oder so. Ich denke, das ist zum einen menschlich, aber so diese Wahrnehmung, die ist nicht schön, wenn man merkt, so, ich habe was auf dem Herzen, dir mitzuteilen und du hörst mir nicht zu. Und ich denke, so ist es auch bei Gott. So. Und ich habe vor kurzem eine Einleitung gehalten über dieses hebräische Wort Hineni. Hier bin ich. Hineni ist ein Wort, man übersetzt das, hier bin ich, Herr. Und das ist mein heutiges Thema. Hier bin ich. Hineni. Hier bin ich, Herr. Und es gibt so einzelne biblische Beispiele, wo dann Gott Menschen anspricht und sie so reagieren und sagen, hier bin ich. Und ich will euch da jetzt so einige von denjenigen mal eben kurz so vor Augen führen, die das so erlebt haben und die uns da auch ein Beispiel sein können, denke ich, ein Vorbild. Da ist zum einen der Abraham. Ja, Abraham, die Geschichte um Abraham, die kennt ihr. Und er hat dann irgendwann diesen verheißenen Sohn Isaak. Und dann steht dann im Kapitel 22 des ersten Mosebuches, im Vers 1, dass Gott ihn versuchen wollte. Ich sag mal so mit meinen Testen. Testen vielleicht auch, so herausfordern. Und er sagte, er sprach Abraham an. Und Abraham sagte sofort, hier bin ich. Und dann kam dieser Auftrag, dass er seinen Sohn Isaak, seinen einzigen Sohn, den er liebt, das sagte Gott ihm auch noch alles, opfern solle. Und dann geht die Geschichte weiter. Wir wissen, dass Abraham sich dann auf den Weg macht und das tat. Und kurze Zeit später, als er mit seinem Sohn unterwegs ist, spricht sein Sohn ihn an und dann sagt Abraham wieder, hier bin ich. Mein Sohn. Und weitere Zeit später, als er dann so das ganze Opfer vorbereitet, spricht ihn ein Engel Gottes an und hält ihn zurück, zu guter Letzt seinen Sohn zu schlachten, sag ich mal, zu opfern. Der Engel spricht ihn an und wieder sagt Abraham, hier bin ich. Hier bin ich. Die zweite Person ist Jakob. Jakob ist 14 Jahre bei seinem Schwiegervater Laban, wird von ihm hinters Licht geführt So muss dann die Lea heiraten und die Rahel ist es, glaube ich, ne? Rahel, ne? Heike? Ja. Und die Rahel und hat dann zwei Frauen. 14 Jahre hat er ihnen dafür gedient und er merkt, dass er von Gott gesegnet Wohlstand bekommt und wie sich dann das Verhältnis zu Laban trübt. Der Laban wird eifersüchtig und neidisch. Und dann sagt zu Gott zu ihm, geh in dein Heimatland zurück zu deiner Familie, sag ich mal so. Gott sagt das zu ihm und dann geht Jakob zu seinen beiden Frauen und erzählt ihnen das und berichtet ihnen, dass ihm irgendwann ein Engel im Traum erschienen ist und ihn angesprochen hat. Und er hat gesagt zu diesem Engel, hier bin ich. Das ist auch so eine Person, die so reagiert und sagt, hier bin ich. Dann Mose, diese Geschichte um den Dornbusch. Ja, Gott hält erst eine Fackel hoch, um ihn aufmerksam zu machen. Und er sagt, oh, was ist denn da los? Eine wundersame Erscheinung. Willst du mal näher treten und gucken, was das ist? Und er tritt ran und Gott spricht ihn an. Ohne sich vorher erkennen zu geben und sagt, und spricht ihn an und er sagt, hier bin ich. Und dann kommt diese Geschichte um diesen Auftrag, den Gott ihm gibt. Samuel, als kleiner Junge, in der Ausbildung bei dem hohen Priester Eli, der schon alt und betagt ist, der seine eigenen Söhne nicht in das vorgesehene Amt der hohen Priesterschaft hineinführen kann, weil die Söhne eigentlich gottlos handeln und von Gott verworfen werden. Und dann kommt Samuel, der Prophet, den Gott ausgesucht hat und geht beim Hohepriester Eli in die Ausbildung und ist noch ein Knabe und ist da in diesem Tempel und schläft direkt da in diesem Tempel bei der Bundeslade. Und träumt, denke ich mal, steht da nicht so wortwörtlich, aber er schläft. Und hört eine Stimme und er springt auf und rennt zu Samuel und sagt, hier bin ich, du hast mich gerufen. Nee, hab ich nicht. Und das wiederholt sich dreimal. Insgesamt dreimal passiert das. Bis dann Samuel merkt, das ist Gott, der zu ihm redet und ihm einen Rat gibt, wie er zu reagieren hat. Sag, ich höre dir zu. Ja, hier bin ich her, ich höre dir zu. Samuel. Und die letzte Person, die uns da ein Vorbild sein kann, ist Jesaja. Jesaja ist schon als Prophet unterwegs im Lande Israel und wird dann von Gott berufen, dieses Prophetenamt zu haben. Und er empfängt es in einer Vision. Er sieht Gott auf seinem Thron sitzen, umgeben von Engeln und so weiter. Müsst ihr mal alles nachlesen, steht dann in Jesaja Kapitel 6 ist es. Und dann sagt Gott so, in Gegenwart der Engel und in Gegenwart von Jesaja, der Einzige, ich sag mal so, der da so in Frage kommt, wen kann ich senden? Und dann sagt Jesaja sofort, hier bin ich, sende mich, hier bin ich. Und im Neuen Testament gibt's auch sowas, als der Saulus, dem Herrn begegnet und drei Tage blind ist in Damaskus, gibt Gott dem Hananias, einem Jünger, den Auftrag, den Saul aufzusuchen und ihm eine Botschaft mitzuteilen. Und er spricht diesen Hananias an und auch der sagt, hier bin ich. Hinein. Also eine ganze Latte von Beispielen. Und wie wir daraus lesen können, alles Leute, die Gott einsetzen konnte, die Gott zur Verfügung standen, denen er einen Auftrag geben konnte, weil sie nicht nur dieses Wort aussprachen, sondern weil ihr Herz dahinter stand, hier bin ich, ich stehe dir zur Verfügung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also mich berührt das. Und ich frage mich und uns, haben wir das auf dem Herzen, so eine Bereitschaft zu haben, Gott gegenüber, wenn er uns anspricht, zu sagen, hier bin ich. Haben wir das? Also ich merke in mir, ich möchte das. Ich möchte für Gott ansprechbar sein. Ich bete oft darum, dass Gott zu mir spricht. Ich will nicht, also jetzt hier einen Auftrag nach dem anderen, aber ich möchte, dass er zu mir spricht. Und wenn ich habe das schon oft in meinem Christenleben erlebt, dass er spricht. Und wenn ich merke, er spricht, dann bin ich aufmerksam. Das ist dann immer noch so eine Sache, ob ich so unbedingt gleich die Bereitschaft habe, so, geh nach Afrika ins Missionsfeld, ob ich dazu die Bereitschaft habe. Ne? So, man weiß ja nie so, was Gott so wirklich will. Aber ich möchte diese Bereitschaft haben, zu sagen, hier bin ich. Ich höre dir zu. Ich bin bereit. Ich weiß, dass ich da innerlich dann vielleicht auch so die ein oder andere, das ein oder andere Hemmnis vielleicht noch habe. Was kann denn jetzt kommen oder so? Aber eigentlich ist das immer ein Punkt des Vertrauens. Wenn ich sage, hier bin ich, dann bin ich bereit, mich zur Verfügung zu stellen und mich auch auszuliefern und zu vertrauen, dass Gott nichts Schlimmes mit mir im Sinne hat oder irgendwas, was nicht gut für mich ist. Hier bin ich. Und als ich so darüber nachgedacht habe in der Vorbereitung der Predigt und mir diese Bibelstellen, die ich jetzt gerade mal so aufgeführt habe und die Leute, die da dahinter stehen, die Personen, da ist mir aufgefallen, da war in der Regel überhaupt kein Zweifel bei diesen Menschen, dass es Gott ist, der da spricht. Und dann ist für mich die Frage da, können wir, also das ist die erste Voraussetzung, wenn ich sagen will, Herr, hier bin ich, dann muss ich seine Stimme hören. Dann muss ich ihn auch wirklich als den erkennen, der da zu mir spricht, dass es eben Gott ist, mein Vater. Dass es der Geist ist, der mich anspricht. Und ich muss in der Lage sein, diese Stimmen von anderen Stimmen zu unterscheiden. Und ich sag mal so, man hat da ja auch kein irgendwie so eine Methode, wie spricht Gott einen an? Ja, ich sag mal, es gibt Beispiele. So in diesen Beispielen, die ich jetzt geschildert habe, unterschiedlichste Art und Weise. Einmal spricht der Abraham direkt an. Ich weiß nicht, wie das gelaufen ist. Das ist da nicht beschrieben. Er sprach zu Abraham. Ja, den nächsten, den Jakob, dem erscheint ein Engel. Auch dem Mose, ja, dem begegnet er zuerst übernatürlich, ganz übernatürlich mit einem Dornbusch, einem Brennen, der nicht verbrennt. Und dann spricht er ihn an. Dem Samuel begegnet er im Traum. Der Jesaja hat eine Vision. Und so aus dem Neuen Testament wissen wir, dass es sein Friede ist, der uns leitet. Dass er aber auch durch sein Wort, das geschriebene Wort, direkt zu uns sprechen kann. Diese Unterscheidung Rema-Wort und Logos habe ich schon oft erlebt, dass Gottes Wort direkt zu mir gesprochen hat, dass ich was gelesen habe und ich wusste, das ist eine Antwort auf eine Fragestellung in meinem Leben. Aber dieses Hören, das muss man ein Stück weit lernen. Das hat was mit der Beziehung zu Gott zu tun. Wie tief ist die Beziehung? Gehe ich mit ihm? Habe ich gelernt, seine Stimme zu hören? Also bei dem Abraham ist das also ganz erstaunlich. Also selbst wenn wir mal so im ersten Buch Mose Kapitel 18 sehen, ja, da sitzt er da, ich sag mal in der Hitze des Tages und dann kommen drei Männer. Das ist da, wie heißt es, am Hain Mamre. Müsst ihr mal nachlesen. Da kommen drei Männer und er erkennt sofort, das ist nicht beschrieben, warum, aber er erkennt, das ist Gott, das ist mein Herr und er spricht auch so entsprechend diese Menschen an, diese drei Personen. Wenn ich Gnade gefunden habe, dann bleib bei mir und ich will dir was zu essen bereiten. So, mein Herr. Er spricht ihn an mit mein Herr. Und das ist so für mich, da wird so deutlich, da ist eine Beziehung. Da ist ein Erkennen da. Eine ganz klare Unterscheidungsfähigkeit. Der Herr begegnet mir, der Herr spricht zu mir. Und dass das wachsen muss, dass das nicht natürlicherweise einfach da ist, das sehen wir zum Beispiel an dem Samuel. Ja, wenn ihr im 1. Samuel nachlest, Kapitel 3, da steht im Vers 7, aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Deswegen hat er gedacht, der Eli, der Hohepriester, spricht ihn an. Ist dreimal aufgesprungen, weil er nicht gecheckt hat, das ist Gott, der zu mir spricht. Er ist aufgesprungen, er hat was wahrgenommen und dachte, Eli, der ruft mich. Und ich renne da jetzt mal hin. Er hatte noch nicht diese Entwicklung durchgemacht. Er stand noch nicht in dieser Beziehung zum Herrn, dass er selber seine Stimme hören konnte. Im Grunde noch nicht selbst dann auf diese Ansprache hin sagen konnte, direkt im Dialog, hier bin ich. Und wenn man dieses Wort betrachtet, aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt, das ist im Hebräischen das Wort Yada. Und das taucht auch im Neuen Testament aus, dann ist die griechische Übersetzung, da steht dann Ginosko. Zum Beispiel ist das so im Johannesevangelium Kapitel 10, Verse 3, 4 und 27, da spricht Jesus von diesen Schafen. Und er sagt so, dass er seine Schafe ruft und dass sie ihn hören und dass sie seine Stimme kennen. Verse 3, 4 und 27. Da taucht auch dieses Wort Ginosko auf. Und das umschreibt eigentlich ein Kennen, das sehr tief ist. Also nicht so in dem Sinne, da ist eine Bekanntschaft von Ferne, sondern ein Kennen, so wie es sogar zwischen Ehepartnern da ist, ein Vertrautsein. Dieses Wort wird auch gebraucht im 1. Buch Mose, Kapitel 4, wo steht, dass Adam Eva erkannte. Und damit ist eben gemeint, dass sie ehelichen Verkehr hatten. Ja? Und darüber hinaus, also nicht nur den sexuellen Akt, sondern wirklich eine tiefe innere Verbindung entsteht. Bis dahin, dass gesagt wird, sie werden ein Fleisch. Ja, also eine tiefe Vertrautheit, die sich auch fortwährend weiterentwickelt. So ist dieses Wort zu verstehen. Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt in diesem Sinne. Und das muss wachsen. Und das ist für mich so die erste Lehre, so aus diesem, wenn ich sagen will, Herr, hier bin ich. Herr, ich stehe für dich bereit. Und nicht irgendeinem Trugschluss auferliegen will, dass ich was Falsches tue oder dass ich fehlgeleitet werde, dann muss ich in dieser Beziehung zu Gott stehen. Dann muss ich lernen, seine Stimme zu hören. Also alles, was wir tun, das ist so für den Herrn. Ja, es gibt Dinge, da brauchen wir Gott nicht groß zu fragen. Ne? Aber manchmal ist das so, dass wirklich wir das auf dem Herzen haben, etwas zu tun, was unser Leben womöglich also auch bestimmt. Ja, wenn ich alleine so einen Schritt von mehreren jetzt, ne, oder so ein Jahr, sie ist 31 Jahre alt, sie geht ein Jahr ins Missionsfeld. Jugend mit einer Mission. Ich finde, das ist eine Entscheidung, wo ich wissen sollte, das ist Gottes Weg für mich. Und darüber muss ich Frieden haben. Und da muss ich seine Stimme gehört haben. Ja? Und ich finde es ganz wichtig, dass wir danach trachten, in dieser Beziehung zu wachsen. Also ich habe das als junger Christ, ich habe das trainiert. Ich habe Gott herausgefordert mit allen möglichen Sachen. Und er hat sich auf viele Sachen eingelassen. Und ich habe aber auch erlebt, dass er ganz ohne, dass ich das gesucht habe, ganz übernatürlich deutlich zu mir gesprochen hat. Zum Beispiel Na, 2001 kam die Botschaft, dass unsere Dienststelle aufgelöst wird. Wir hatten ein halbes Jahr vorher unser Haus gekauft. Und ich war ganz verzweifelt, weil wenn das so gekommen wäre, dass die Dienststelle wirklich aufgelöst worden wäre, hätte ich beruflich nach Düsseldorf oder nach Augustdorf gemusst. Und ich hätte mitten in der Mitte, ich hätte eine Wochenendehe führen müssen. Und da habe ich gesagt, Gott, du hast uns dieses Haus gegeben, das war so deutlich aus deiner Hand, kann auch nicht sein. Etwas über ein Jahr später habe ich ein Bibelwort bekommen von einer Schwester, zufällig über so ein Spruchkärtchen. Und dieses Wort hat so deutlich in mein Herz gesprochen, dass diese Entscheidung, diese Dienststelle in Münster wird aufgelöst, zurückgenommen werden wird. Ich bin damals in der Gemeinde, wo wir waren, nach vorne getreten und habe das gesagt. Habe gesagt, Gott hat zu mir gesprochen, diese Entscheidung wird zurückgenommen vom Ministerium. Das ist 2 Jahre später passiert. Aber das konnte ich nur sagen, weil ich diese tiefe Gewissheit hatte, Gott hat zu mir gesprochen. Oder 2013 im Sommer, das habe ich hier auch gesagt, hat Gott zu mir gesagt, du wirst noch 2-mal befördert werden. Weil ich vorher Stress hatte auf der Arbeit und sehr enttäuscht war und dann so ein absoluter Stillstand da war und auch von der beruflichen Entwicklung her. Und es gab Ärger und dann hat Gott zu mir gesprochen, du wirst noch 2-mal befördert werden. Dasselbe Wort innerhalb von 7 Tagen kam 2-mal. Und aus dem Wort, wenn ich das so lese, Jesaja 61, Vers 7, da hätte ich da eigentlich gar nicht so natürlicherweise drauf kommen können, dass das was mit meinem Beruf zu tun hat. Aber ich habe dieses Wort gelesen und es hat in mein Herz gesprochen. Und ich habe hier gesagt, ich werde 2-mal befördert. Das erste Mal, das war dann relativ bald und das zweite Mal war letztes Jahr. Und so, das sind so Dinge, die kann man nicht machen. Das hat was mit Beziehung zu tun. Und diese Beziehung muss auch immer wieder gepflegt werden. Oft bin ich mir unsicher, wenn ich meine, Gott hat zu mir geredet. Ja, oft bin ich mir unsicher, hat er das wirklich? Es hat immer was mit Glauben zu tun und mit meiner Nähe zum Herrn. Aber das ist eine wesentliche Voraussetzung. Wenn wir sagen wollen zu Gott, wenn er uns anspricht, hier bin ich, ich muss ihn hören. Wie oft, ich glaube, dass das oft passiert, dass Gott zu uns redet, leise, uns irgendwas aufs Herz legt und nicht durchdringt, weil wir abgelenkt sind, weil wir gar nicht damit rechnen, dass er zu uns spricht, weil wir vielleicht nicht geübt sind, seine Stimme zu hören. Und dann ist da so dieser Punkt, wenn ich ihn gehört habe, was mache ich dann damit? Wie begegne ich Gott? Ich habe offene Ohren, ich habe offene Augen, ich sehe und erkenne. Aber um das sagen zu können, hier bin ich, gehört auch eine gewisse Herzenshaltung dazu. Wenn wir uns diese Männer anschauen, die ich da gerade so genannt habe, dann ist da unausgesprochen für mich so diese Geschichten, die erzählen das so, das ist so eine Bereitschaft, eine Ehrfurcht, eine Hingabe, eine Willigkeit, eine Demut und auch ein Vertrauen darin, dass dieser Gott für mich ist und dass er was Gutes will, dass er mein Gott ist, mein Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Diese Haltung, die kommt da so für mich unausgesprochen rüber. Sonst würden diese Männer auch gar nicht das getan haben, was sie getan haben. Wenn du dir den Abraham ansiehst, ja, Gott spricht ihn an und er sagt, hier bin ich. Er weiß nicht, was Gott will. Und dann kommt Gott mit diesem Mega-Hammer. Abraham, ich habe dir über Jahre gesagt, dass du einen Sohn haben wirst, aus dem ich Nationen hervorgehen lassen werde, der gesegnet sein wird. und den du wirklich lieb hast. So spricht er ihn an. Und diesen Sohn, lieber Abraham, opfere. Töte ihn. Und da ist nichts zu lesen, dass Abraham ein Widerwort gegeben hat oder eine Gegenfrage gestellt hat. Wir lesen im Hebräerbrief, Kapitel 11, dass er das tat oder tun konnte, weil er Gott vertraute, dass er seine Verheißung auch so wahr machen könnte, indem er den Isaak wieder zum Leben erweckt. Er vertraute Gott. Allein aus dieser Haltung konnte er sagen, Herr, du hast das gesagt, ich vertraue dir. Komplett. Selbst das würde ich tun. Aber jetzt mal ganz ehrlich, um auf den ersten Punkt zurückzukommen. Stellt euch vor, er hätte seinen Sohn Isaak geopfert und hätte im Nachhinein feststellen müssen, oh, da hat Gott gar nicht zu mir gesprochen. Wie wichtig ist das, Gott zu verstehen und Gott zu hören? Und er hat nicht gezögert. Da steht, wenn ihr diesen Bericht lest, am nächsten Morgen machte er sich sofort auf. Ich weiß nicht, was er diese Nacht gemacht hat. Ob er überhaupt geschlafen hat? Oder ob er mit sich gerungen hat? Ist da nicht berichtet. Aber er machte sich sofort auf, packte seine Sachen, die er brauchte, nahm den Isaak und zog los. Bei dem Mose, da finde ich so schön, das ist so das, was mir als Mensch nahe kommt. Der sagt dann zuerst, guckt er sich diesen brennenden Busch an, geht dahin und wird von Gott angesprochen. Hier bin ich. Und dann stellt Gott sich vor, wer er ist, der Gott deiner Väter. Und ich möchte dich zu meinem Volk schicken, dass du sie aus Ägypten herausführst. Und wenn ihr dann diesen Bericht weiterlest, dann seht ihr, Mose ist jemand, der sagt, ach, ich weiß nicht, ich mache das jetzt mal so mit meinen Worten, ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Er findet Dinge, die eigentlich so sagen, Gott, du, ich glaube, ich bin nicht der Richtige. Wer bin ich denn, dass ich da hingehe und den dann rausführe? Und du, Gott, ich kann auch gar nicht reden. Ich bin wirklich, ich habe eine ganz schwere Zunge, ich kann mich nicht ausdrücken. Wobei, wenn ihr dann mal in der Apostelgeschichte lest, habt ihr mir aufgeschrieben, wo es steht, irgendwo gibt es eine Bibelstelle, dass er also gewandt war im Umgang mit dem Wort, dass Mose gewandt war, das widerspricht dem. Aber er sagt zu Gott, ich kann das nicht. Und Gott lässt sich auf alles ein, zu guter Letzt am Boden ein bisschen mit Zorn, aber sagt, du kannst das und ich möchte dich schicken. Aber das gefällt mir so an Mose, dass er innere Widerstände hat und die auch gegenüber Gott ausdrückt und sagt, also ich bin da so ein bisschen verzagt. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Ja, das tröstet mich, weil ich bin im Grunde auch ein verzagter Mensch. Und manchmal muss ich mit mir ringen, kann ich das? Schaffe ich das? Ja, so die Dinge. Und wenn Gott dann so einen Auftrag für jemanden hat, dann ist das manchmal nicht leicht. Und da ist mir Mose also auch ein gutes Vorbild, ein gutes Beispiel und ein Trost, dass man nicht mit wehenden Fahnen immer gleich alles machen muss, sondern dass man eine Zeit haben muss, indem man auch Zuspruch und Ermutigung bekommt und auch eine Ausrüstung. Wenn ihr das seht, dass der Herr dem Mose den Stab gegeben hat, ja, als Mose eine dieser Fragen gestellt hat, und dann sagte er, was hast du da in deiner Hand? Einen Stab, wirf ihn hin, und dann verwandelt sich dieser Stab in eine Schlange. Und dann ist Mose erschrocken und er greift und er sagt, greif die Schlange am Schwanz, und in dem Moment, als er das tut, wird wieder der Stab daraus. Und dann gibt Gott ihm weitere Ermutigungen und sagt also, das und das wird passieren und ich werde bei dir sein und Wunder tun. Ich werde mich zu dir stellen, wenn du für mich unterwegs bist. Wenn du deiner erklärten Bereitschaft folgst, werde ich mich zu dir stellen. Du bist da nicht alleine. Ja. Und bei diesem Hananias, da finde ich, nee, gehen wir erstmal zu Samuel. Samuel, da bin ich also auch wirklich echt fasziniert. Was ist das für ein Mensch gewesen? Der war Knabe, ein Kind. Und schlief im Tempel an der Bundeslade. Die Bundeslade war der Ort, von dem Gott verheißen hatte, dass von dort aus Weisung für das Volk hervorgehen würde. In der Bundeslade lagen die 10 Gebote. Und auf der Bundeslade der Deckel, das war der Gnadenthron Gottes, symbolisierte die Gegenwart Gottes. Und Gott hatte gesagt, er würde von diesem Platz aus Weisung für sein Volk ausgehen lassen. Das könnt ihr nachlesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 25, Vers 22. Und an diesem Ort schlief Samuel, direkt in der Gegenwart Gottes. Dann kommt bei mir so Assoziation, selig der Mann, der Tag und Nacht nachsinnt über das Wort Gottes. Ne? So aus dem Psalm 1. So, dass er grünen wird und gedeihen wird und dass er selig sein wird, wenn du in der Nähe Gottes bleibst. Und da vernimmt, in dieser Nähe zu Gott, vernimmt Samuel das erste Mal das Reden Gottes. Und dreimal springt er auf. Ich sag mal, ich wäre wahrscheinlich beim zweiten Mal schon irgendwo ungeduldig geworden und beim dritten Mal hätte ich gesagt, ey, Ebi, willst du mich verarschen? Entschuldigung. So. Aber das siehst du bei dem nicht. Dreimal mit derselben Bereitschaft zu seinem Lehrer, der mit dieser Ergebenheit geht dahin und sagt, hier bin ich, du hast mich gerufen. Und diese Begebenheit spricht schon was von dieser inneren Haltung dieses Jungen. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was Gott sieht in uns. Manchmal sieht er es auch kommen. Ja, wir sind ja oft nicht fertig, wenn wir zu Gott kommen, sondern Gott arbeitet an uns. Aber er sieht, was in unseren Herzen an Potenzial ist. Und was er uns eben also auch anvertrauen kann. Ja. Und der Hananias, da bin ich einfach auch so, genauso wie Samuel, noch in der Entwicklung. Ne? Da steht, er ist ein Jünger. Ein Jünger, das ist das griechische Wort Mathetai. Und das heißt übersetzt Schüler, Lehrling. So, dafür steht das. Ne? Er war jemand, der gerade im Glauben stand und, ich sag mal, so hineinwuchs. Und er hat keine Zweifel, dass Gott zu ihm spricht. Keine Zweifel. Dieser junge Christ hört die Stimme Gottes ganz deutlich und sagt, hier bin ich. Und dann gibt Gott ihm einen Auftrag, der auch mit dem Tod hätte enden können. Weil der Saul hatte die Berechtigung, das Recht, Christen zu jagen, auch in Damaskus. Er war dafür bekannt, dass er die Christen verfolgte und töten ließ. Und das sagt der Hananias dem Herrn auch. Der Saul ist doch der, der hier das Recht hat, die Christen da, ne? So. Und dann beruhigt Gott ihn und sagt zu ihm, ja, geh hin. Er hat eine Vision gehabt, der Paulus, oder der Saul, hat eine Vision gehabt, dass ein Mann zu ihm kommt, der Hananias heißt und ihm die Hände auflegt und er wieder sehend wird. Alles Informationen, die Hananias nicht wissen konnte. Dass der blind war. Ja. Ein Glaubensschritt. Und er geht hin, nachdem Gott ihm gesagt hat, du wirst ihn da und da finden, er hat sogar den Straßennamen ihm gesagt Und da geht Hananias hin in diese Straße, findet Saul und sagt, mein lieber Saul, ich bin der Hananias. So und so hat Gott mir gesagt. Und er legt ihm die Hände auf und Saul wird wieder sehend. Was für ein Zeugnis für beide. Für beide. Was für eine übernatürliche Wahrnehmung. Zu erleben, dass Gott übernatürlich spricht und die Dinge zusammenführt, zwei Menschen, die sich nicht kennen. Und Gott bringt sie zusammen und vollführt ein Wunder. Ein Wunder, das dem Paulus solch eine Glaubensstärke gibt, dass er überhaupt diesen schweren Weg gehen kann, den Gott ihm aufträgt. Und was für eine Glaubensstärkung auch für den Hananias. Wenn du sowas erlebst mit deinem Herrn, solch ein Wunder, was meinst du, was dein Glaube gestärkt wird? Ein echtes Fundament. Ich sag dir, diese Dinge, die ich erlebt habe mit dem Herrn, wo er zu mir gesprochen hat und wo ich in der Lage war zu folgen, die haben mein Glauben mit ganz besonders gestärkt. Da kann ich immer wieder drauf zurückgreifen. Das hast du mit Gott erlebt. Ich meine, ich habe nicht gesagt, hier bin ich. Aber diese Haltung, Herr, ich möchte dich hören. Ich möchte dir dann auch vertrauen können. Und ich möchte dir dann auch folgen können. Das habe ich schon. Ja. Und das tun wir natürlich nicht ohne Vorbild. Ich hatte vorhin gesagt, der Abraham hat zu seinem Sohn Isaak, als der Isaak ihn dann ansprach, so auf dem Weg zur Opferung, da sagte Abraham zu seinem Sohn, hier bin ich, mein Sohn. Und das ist für mich so ein Hinweis darauf, wie Gott mit uns umgeht. So geht Gott auch mit uns um. Im Jesaja 65, Vers 1 lesen wir das. Da ist so, da klagt Gott darüber, dass sein Volk ihn nicht hören will und nicht ihm folgen will. Müsst ihr mal nachlesen. Und dann sagt er, aber und ich sage trotzdem, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Und er spricht sie an und will sie retten. Hier bin ich. Und das Größte, hier bin ich, das Gott jemals gesprochen hat, ist in Jesus Christus passiert. Ja? So, in Jesus sagt Gott, hier bin ich. Immanuel, Gott ist mit uns. Gott ist uns nahe gekommen. Wir können ihn sogar sehen. In Jesus sagt Gott, hier bin ich bin bereit, dich zu retten. Ich bin bereit, dir zu vergeben. Ich bin bereit, dich wiederherzustellen. Dir zu helfen, dass du ewiges Leben haben kannst. Hier bin ich. Ihr, die ihr mühselig und beladen seid, kommt her zu mir. Ich will euch erquicken. Ich bin sanftmütig und demütig. Hier bin ich. Wer da dürstet, der komme doch und nehme und trinke. Hier bin ich. Ich will dir Leben geben. Wer mich sucht, der wird mich finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer bittet, der wird empfangen. Hier bin ich. Und weiter. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Weil Gott sagt, ich strecke meine Hände aus, hier bin ich, ich will dich retten. Wisst ihr, eines Tages werden Bücher aufgetan. Das lesen wir in der Offenbarung, Kapitel 20. Da wird von verschiedenen Büchern berichtet. Ja, es werden Bücher aufgetan und die Toten werden nach dem gerichtet, was über ihre Werke in diesen Büchern steht. Offenbarung Kapitel 20, Vers 11. Das steht da nicht wortwörtlich. Aber jedem werden seine persönlichen Werke zugeschrieben. Die werden aufgeführt. Und ich frage mich, ob es dann nicht auch ein Hier bin ich gibt, wo sich jeder Mensch vor Gott verantworten muss für das, was er im Leben getan hat. Hier bin ich. Ich lege Rechenschaft ab und empfange mein Urteil. Und dann steht da weiter im Offenbarung Kapitel 20, Vers 14, dass ein weiteres Buch aufgetan wird. Das ist das Buch des Lebens. Und wer nicht da drin steht, der erleidet den zweiten Tod. Das ist genauso. Wer steht da drin? Hier bin ich. Ich darf frei sein, weil Jesus meine Strafe getragen hat. Ja, Vater, und ich danke dir, dass du uns nahe kommst und dass du sagst, hier bin ich, schau mich an, ergreif meine Hand. Und ich danke dir, dass wir das ergreifen dürfen, dass du Glauben in unsere Herzen gelegt hast, dass wir sagen können auch zu dir, hier bin ich mit meiner Sünde, mit meiner Schuld und mit dem, was ich an kleinem Glauben habe, und dass du es vermehrst und stärkst, Herr, meinen Glauben, und dafür, dass du mir meine Sünden vergibst, Vater. Ich danke dir, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen und sagen dürfen, hier bin ich. Und ich bete, Herr, dass du uns an dein Herz ziehst, dass du uns mehr und mehr lehrst, deine Stimme zu hören und dich zu verstehen, und dass du uns ein bereitwilliges Herz gibst, Herr, dir zu folgen. In Jesu Namen. Amen.